Frau Ayata, Sie haben sich die Mühe gemacht, sich durch diese ganzen Berichte von den Untersuchungsausschüssen zur NSU-Affäre zu wühlen, um zu sehen, was wir vielleicht alle auch ein bisschen vermuten, dass es da rassistische Motive gegeben hat oder vielleicht auch ein rassistisches Grundgefühl, das die Aufklärung verhindert hat. Haben Sie sowas wie eine Smoking Gun gefunden oder eine sehr Smoking Gun?
Nun, ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich nicht nur mir die Ausschussberichte angeschaut habe, sondern selber auch an einem Bundestagsausschuss ein Jahr lang teilgenommen habe und den Ausschuss dadurch beobachtet habe. Zu Ihrer Frage mit den Smoking Guns, das ist ja auch ein Metaphor, der ja dann jetzt sehr aussagekräftig ist, würde ich sagen, ist natürlich so, dass fast kaum eine Sitzung der anderen noch weitergehenden Ausschüsse vorangeht, wo nicht wieder wichtige, bisher unbekannte Informationen aufkommen. Da würde ich sagen, dass wir eigentlich nimmt jetzt die Zahl oder nimmt sich die gesamte Entwicklung jetzt noch eine viel brisantere Form ein, denn die Ausschüsse sind ja noch mehrere Ausschüsse eingesetzt worden. Also ich selber habe ja in dem Bundestagsausschuss teilgenommen. Damals gab es 4 Ausschüsse, mittlerweile sind es 6 und womöglich wird es noch einen 7. geben. Und eine direkte Auflistung würde ich jetzt gar nicht vornehmen. Also was mich jetzt im Augenblick sehr beschäftigt ist, die neuesten Erkenntnisse über den Zeugen, Florian Heilig zum Beispiel, der im September 2013 auf dem Weg zu seiner Zeugenaussage jetzt offensichtlich unter ungeklärten Umständen umgekommen ist. Die Polizei hat ja sehr schnell noch am ersten Tag gesagt, dass es sich hier um einen Suizid handelt. Und jetzt kam erst in den vergangenen Tagen heraus, dass es einen Zeugen gab, der sich auch bei der Polizei gemeldet hat, aber die Polizei hat sich nie wieder bei ihm gemeldet und hat eben dort nie nachgefragt. Also wieder ein Beispiel für eine Sabotage der Ermittlungen, die sich jetzt natürlich immer zunehmend mehr häufen. Heute hat ja das Justizministerium in Baden-Württemberg verkündet, dass sie jetzt wieder die Ermittlungen zu diesem Fall aufnehmen wird. Das heißt also, dass damit offiziell eine Suizidthese nun angezweifelt wird. Das ist jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel. Das zeigt, dass eigentlich an allen verschiedenen Ecken und Enden der sogenannten Fakten noch weiterhin angezweifelt werden darf.
Sie haben sich ja auch viel mit der Türkei beschäftigt, habe ich gesehen, mit der Kurdenproblematik und so. Gibt es in Deutschland sowas wie einen tiefen Staat? Also was man in der Türkei diesen Derin Devlet nennt?
Als Politikwissenschaftlerin, unabhängig jetzt, ob es jetzt die Türkei ist oder andere Staaten ist, ist natürlich schon ist die Annahme, dass es Strukturen innerhalb eines Staates, dass der Staat keine Blackbox ist, keine einheitliche Institution ist, sondern es dort immer verschiedenste Formen von Konflikten und Interessen gibt, ist eigentlich schon gemeinhin für alle möglichen Staaten relevant. In der NSU-Affäre war das ja ein Thema, das sehr schnell abgestritten wurde, nicht nur zum Beispiel vom Innenminister damals, also Friedrichs hatte sich ja sehr schnell dazu geäußert, dass jegliche Annahmen diesbezüglich Verschwörungstheorien seien. Interessant ist natürlich, dass diese Auffassung auch sehr stark auch in von Journalisten, auch kritischen Journalisten, sehr oft beiseite gelegt wird, als dass das unmöglich ist, dass es so etwas gäbe in Deutschland. Ich denke, man müsste prinzipiell einfach immer offen sein und dort genau nachschauen, alles, was bisher die sogenannte Aufklärungsarbeit gezeigt hat, ist, dass natürlich schon eine sehr systematische Verdeckung dieser Straftaten stattgefunden hat. Bisher wurde niemand angeklagt von den Behörden, die aktiv zum Beispiel Akten vernichtet haben, auch nach 2011. Bisher wurde auch, gab es keine Disziplinarverfahren gegen jene Ermittler, die sehr, sehr offensichtliche Informationen ignoriert oder beiseite gelegt haben. Also man kann zumindest erst einmal auf jeden Fall feststellen, dass innerhalb der Behörden bisher eine besondere Anstrengung, solche Strukturen nachzugehen, bisher nicht deutlich worden. Also das gesamte Verfahren bezieht sich jetzt nur auf die mutmaßlichen NSU-Mitglieder und nicht eben diejenigen Personen, die auch in ihren in den Sicherheitsbehörden selber auch in einer Weise involviert sind. Also ganz bekannt ist ja da natürlich die Rolle des Verfassungsschützers Andreas Temme, der über den es ja natürlich bisher sehr, sehr viel jetzt auch mittlerweile in den Medien auch geschrieben wurde. Und auch hier sehen wir, dass er eigentlich nach wie vor von den Behörden geschützt wird, anstatt dass man hier dort mal nun endlich mal genauer ermittelt, was denn, wie es denn sein kann, dass er sich zur Tatzeit an dem Ort befunden hat als Verfassungsschützer und nichts mitbekommen hat.